Liebe Freunde draußen an den Geräten, heute haben wir uns versammelt, um die Frage zu beantworten, wie finden wir Leinliff? Und wir, das bin ich, euer Podcast-Onkel Stange und
der Rätselkönig aus Hamburg, Darmstadt bin ich, ist die Antwort. Hallo.
Hallo, hallo. Und wir haben uns hier wieder gefunden in diesem wunderbaren Format, wie findet ihr, dass ich so gerne mag, wo ihr, liebe Freunde der Community, uns Tipps gebt, was wir denn zu spielen haben. Die Anforderung ist, das sollten möglichst kleinere Spiele sein, die in einer guten Zeit zu bewältigen sind. Diese Anforderung ist diesmal übererfüllt. Und dann gibt es noch die Aufgabe, wer uns ein Spiel empfiehlt, empfiehlt uns das Spiel nicht bloß, sondern er spricht uns eine kleine Sprachnachricht auf. Und die werden wir uns auch anhören, nachdem wir das Spiel gespielt haben und nachdem wir das hier besprochen haben. Das ist dann immer sehr spannend, nicht nur für die eine Person, sondern auch für uns, ne, ob wir sie richtig geprofiled haben anhand ihres Spieletipps, ob wir dieselbe Meinung haben. Und das ist immer ein ganz großer Spaß. Ich liebe, wie findet ihr, und freue mich jetzt mit dir, lieber Dom.
Ja.
Über Leinliff zu sprechen.
Ja, da bin ich jetzt schon, kann ich vorauswerfen. Ich hoffe, es wird beantwortet werden in der Sprachnachricht unserer Hörerin oder Hörers, wie dieser Mensch auf dieses Spiel gekommen ist. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben davon gehört. Und da übrigens für all jene, die jetzt schon begeistert losgoogeln und sich das auch selber angucken wollen, das Spiel beginnt schon mit einem Rätsel, was später ein On-Topic sein wird, weil es ein Rätselspiel ist. Denn, kleiner Hinweis, wir sprechen über Leinlith, also wortwörtlich, wenn man jetzt 12 Jahre alt ist, würde man das aussprechen, Linelith mit TH hinten. Es gibt nämlich noch ein anderes Spiel, das heißt Leinlight, also Linelight, Linelicht. Und das ist auch ein Rätselspiel, aber ein anderes. Das meinen wir nicht, wir meinen das mit TH hinten.
Ja, so ist es. Es ist ein kleines Rätselspiel, das ich vorher nicht auf dem Radar hatte. Das ist erschienen im Mai 2022, ist eins von diesen interessanten Dingern, die bei Steam mit überwältigend positiv, mit 98% positiven Bewertungen irgendwie ganz weit oben in der Stratosphäre der Bewertungen rumverharren. Und das ist auch so ein kleines Ding, ne? 3 €. Aha, von so einem Solo-Entwickler namens Patrick Trainer.
Ja, hast du dich mal mit Patrick Trainer auseinandergesetzt, Sebastian?
Ganz kurz, und ja, da habe ich 2 Dinge bemerkt. Der hat mal ein Level-Editor gebaut für dieses Spiel I Wanna Be The Guy. Ich weiß nicht, ob du nicht zu jung bist, aber
das war
damals ein Phänomen, das war so, ich glaube, das war sogar noch Flash, so ein ultra brutaler, fieser Plattformer. Ja, das, was später Dark Souls und Co. uns irgendwie als große Innovation verkauft hat, ja,
naja,
so ein bisschen unfaires Game-Design, das ist damals schon der große Running Gag gewesen.
Ja, das fand ich faszinierend. Also ich kenne dieses, ich sag mal, den Originalmythos I Wanna Be The Guy, dieses Spiel, von dem du gerade erzählt hast. Aber was ich nicht wusste, und das war mir neu, für mich war das immer so ein Kapitel gewesen meiner Schulzeit, wo man in der Schulbibliothek saß und dann versucht hat, heimlich dieses Spiel irgendwo im Browser zu spielen, ohne dass es die Aufsicht mitbekommen hat, weil es war streng verboten. Polizei quasi stand schon im Anschlag bereit vor den Fenstern da draußen. Was ich aber nicht wusste war, und das war interessant, dass sich eine Community um diese Spielidee des ultrapräzisen Hardcore-Plattformers herum gebildet hat, die dann in den Jahren darauf, bis heute im Grunde, wie ich nachgelesen habe, immer wieder neue Spiele entwickelt hat, neue Level gestaltet hat, die diesem Credo des super krassen, harten Plattformers gefolgt sind und dann sich auch noch Untergenres entwickelt haben, die zum Beispiel in die Aufbausimulation gehen, Geschicklichkeitsspiele, aber auch Rätselspiele. Das war hochinteressant. Also, dass da draußen eine Community an Hobbyentwicklern, Entwicklerinnen existiert und natürlich den Fans, die das auch spielen, rund um diesen I Wanna Be The Guy Mythos, möchte ich fast sagen, hoch faszinierend. Das wusste ich alles nicht.
Naja, das ist ja auch ein kleiner Exkurs jetzt, aber das ist jetzt eigentlich nicht bloß ein Hardcore schwerer Plattformer, sondern auch inhärent unfair, weil da ganz viele Dinge passieren und Skripte und Fallen, die man erstmal nicht sieht, wo man stets irgendwie in einen vermeintlich harmlosen Raum läuft und dann, ne, den offensichtlichen Sprung macht, nur um dann eben verarscht zu werden und so. Das ist schon wirklich, das Spiel kämpft gegen dich und das ist so rein psychologisch eine sehr interessante Erfahrung. Da ist selbst die fiesen Fallen und unfairen Stellen, sagen wir mal, in so einem Dark Souls 2, sind da ein Dreck dagegen. Das ist echt eine interessante Nische. Hat mich nie so richtig gereizt, aber finde ich ganz witzig, dass da dieser Patrick Trainer sich da seine Spuren verdient hat und auch noch von einer anderen Geschichte kenne ich ihn. Im gleichen Jahr erschienen, 2022, dürfte Patrick's Parabox gewesen sein.
Ach, das kanntest du?
Das kannte ich.
Das ist sehr interessant. Entschuldige, wollte ich da nicht unterbrechen, aber da habe ich gestaunt, weil für mich ist Patrick Trainer ein Mensch, der erst durch diesen Podcast hier in mein Leben getreten ist. Ich habe mir das alles angelesen. Ich kannte nichts von ihm. Ich habe auch Patrick's Parabox gesehen. Scheint mir auch, kannst du ja gleich noch kurz sagen, ist ja auch ganz interessant, das Opus ein bisschen kennenzulernen. Scheint mir auch ein Rätselspiel zu sein, aber sehr viel farbenfroh, womöglich sogar ansprechender als das, was wir uns angeguckt haben. Und vor allem, also auch schon wieder, irre erfolgreich, was geht denn hier ab? Im März 2022 erschienen bei Steam fast 3000 Steam-Reviews, die sich bei äußerst positiv einpendeln. Das ist der Wahnsinn.
Naja, das ist eins, das ist schon ein kleiner Indie-Erfolg. Das ist ein bisschen ein größeres Spiel, das kostet ein bisschen mehr, das kostet 20 Euro, es ist komplexer, das ist ein rekursives Puzzle-Game. Das ist also auch so eine ganz simple, kachelförmige Geschichte, wo man mit zum Spielcharakter durch die Gegend hüpft, vielleicht Schalter drückt und Kisten durch die Gegend bewegt, aber manche von diesen Kacheln sind gleichzeitig auch wieder komplette Level und dann schrumpft man die Spielfigur und schlüpft da rein und teilweise ist das rekursiv, das heißt, um den eigenen Level ist auch noch eine riesige eigene Spielfigur und das verursacht harte Kopfschmerzen. Ich hab das noch nicht gekauft oder so, aber aus der Ferne immer wieder erstaunt betrachtet und ich glaube, ja, wenn ich es dann letztendlich Spiele, ähnlich wie bei Baba Is You, gibt es halt auch eine gewisse Lernkurve und man kommt rein, aber ich finde das ein bisschen abschreckend komplex.
Ja.
Aber bei denen, angesichts dieser Steam-Bewertung, glaube ich, ist es auch ein sehr gutes Puzzle-Game. Und jetzt, nachdem ich das andere Spiel von Patrick Trainer gespielt habe, das Lynelith, über das wir jetzt natürlich noch ein bisschen genauer reden, ist mein Interesse natürlich deutlich gewachsen.
Ach, spannend. Meins ist nämlich gesunken. da können wir ja noch drüber sprechen. Es ist aber so ein Grundlagending. Also es liegt gar nicht mal so sehr an Lynelith, sondern an so einem grundsätzlichen
dieses
Gedanken.
Drücken im Schädel.
Ja, genau, das möchte ich nicht.
Unangenehme Gefühl.
Ja, unangenehm. Also ich biege ungern aus diesem Schlauch aus, aus dem ich mich da in meinem Leben befinde. Nein.
Lieber sowas, ne? Dark Souls, Gegner, Angriffsmuster auswendig lernen, ganz stumpf sich vorankämpfen. Ja, Beharrlichkeit statt Grauenzellen.
Da fühlt sich aber jemand richtig geil gerade. Also, ich will noch kurz was, noch eine letzte Sache, weil ich das auch immer persönlich immer ganz interessant finde, zu Patrick Trainer sagen, zu seinem, wenn ich es mir denn erlauben darf, Charakter womöglich sogar. Ich kenne ihn natürlich persönlich nicht, aber das ist so ein Mensch, der hat durchaus Spuren im Internet hinterlassen und diese Spuren lassen so ein bisschen Rückschlüsse zu, was er so für ein Mensch ist. Und ich fand es hochfaszinierend, wenn man sich das mal alles so anguckt, was er auf seiner Webseite noch so an Links ins Internet streut, bekommt man ein Gefühl dafür, das ist wirklich, also ich nehme diesem Typ ab, der macht wirklich auch gerne Rätselspiele und mag auch dieses systemische, nachdenkende, analytische. Wie komme ich drauf? Ein Punkt war, der hat nämlich zu diesem Spiel, das wir hier uns angeguckt haben, Lynelith, eine Art, und sowas habe ich in der Form und Ausführlichkeit noch nie gesehen, ich sag mal, eine interaktive Chronologie der Spielentwicklung veröffentlicht. Das ist abgefahren. Der hat den kompletten Entwicklungsprozess seines Spiels, das ist ein halbes Jahr war es etwa in der Entwicklung, dokumentiert in so einer Art Schaubild, das interaktiv ist. Man kann an verschiedene Punkte der Entwicklung hinklicken und sieht dann in einer Übersichtskarte, wie sich das Spiel zu diesem Zeitpunkt gerade verändert hat, woran er gerade da gearbeitet hat, also wirklich so ein interaktives Entwicklungstagebuch mit Vermerken, mit Hinweisen, mit Rückschauen auch, wo er sich dann zurückerinnert und sagt so, ach ja, guck mal, hier habe ich dann mal ausprobiert, wie könnte man die Mechanik noch um neue Ideen erweitern, hier habe ich dann mal ein paar Testverläufe gemacht und dann zum Ende hin das Polishing, das habe ich wieder rausgestrichen, das habe ich schöner gemacht. Ich fand das, ehrlich gesagt, also fast schon faszinierender als das Spiel selbst und war erschlagen einfach von dieser Detailgenauigkeit, mit der dieser Mann diese Entwicklung protokolliert hat. Hast du dir das auch angesehen?
Nee. Ich hab's jetzt gerade erst, während du hier sprichst, vielleicht wie einige andere, die gerade diese Sendung hören, aufgemacht. Das ist ja auf seiner Webseite verlinkt und die ist auch leicht zu finden und das ist schon toll. Da sieht man auch wirklich, wie dramatisch sich so ein kleines Spiel auch verändert.
Vollkommen.
Während der Spielentwicklung. Das ist wahrscheinlich auch eine schöne Parabel für generell große Spielprojekte und bei so kleinen 2D-Dingern, die wahrscheinlich simpel mit was der Godot-Spiele-Engine zusammengeklickt sind, ist es wahrscheinlich auch leichter zu protokollieren und durchzuführen, aber das zeigt halt mal, dass Spieleentwicklung ist nicht gerade irgendwie was Gradliniges. Das ist, der hat sehr, sehr viel sehr spät in der Entwicklung nochmal komplett über den Haufen geworfen und irgendwie anders gemacht. Das ist krass.
Und eine letzte Sache noch, bevor wir dann zum Spiel konkret auch kommen. Es erstaunt mich immer wieder hier bei diesem Spiel, aber auch bei vielen anderen, wie auch vor allem Solo-Entwickler so lange die Begeisterung für so ein Spielprojekt aufrechterhalten können. Also wir von unserer Arbeit, ich glaube, das Längste, das wir so haben, sind halt vielleicht aufwendige Recherchen für irgendwelche Textbeiträge, Reportagen, aber selten ist man da ja mal ein halbes Jahr lang hauptberuflich an so einer Recherche dann dran. Das läuft oft auch hintergründig, man macht dann andere Dinge, aber wenn ich mir vorstelle, da ist so ein Mensch, der macht einen wesentlichen Teil mindestens seiner Freizeit dieses Spiel und verliert nicht die Lust daran, also da muss man wirklich, das ist schon beeindruckend, finde ich. Das ist wirklich beeindruckend.
Ja, aber das ist auch ein Spiel, wo ich den Eindruck habe, wenn, um jetzt mal ein bisschen zu Leinlöffel zu kommen, dass das eins ist, das auch, weil es nicht so groß ist und er ist ein Solo-Entwickler, das hat gerade so in seinen Kopf gepasst. Dieses Spiel hat in seiner Vorstellung gelebt. Der hat das mehr oder weniger auch im Kopf gehabt, weil es ein Stück weit auch überschaubar ist und es ist schon eine beeindruckende Leistung. Ja. Ein Puzzle-Game mit 132 kleinen Rätseln, die auch auf eine clevere Art und Weise da verteilt sind und wo es eine gewisse Eskalation gibt, einen gewissen Lerneffekt, wo es praktisch keine Tutorialisierung gibt und trotzdem irgendwie sich verändernde Regeln. Sowas hinzukriegen ist echt nicht leicht und das hat er gemacht und laut seinem Entwicklertagebuch hat er auch viele, viele Monate da dran gesessen. Schon nicht schlecht.
Ja, wollen wir es mal erklären, wie es funktioniert? Mhm. Also das würde ich auch gerne in deine Hand geben. Ich habe das Gefühl, du kannst das präziser ausdrücken als wie man das spielt.
Also ich habe das so runtergeladen, ne? Wenige Megabyte, irgendwie 50 Megabyte und habe dann gleich meinen Controller angeschlossen und
2,99 übrigens.
2,99, hab das Spiel gestartet und festgestellt, ne? Das ist ein Controller will nicht und dann nochmal kurz auf die Steam-Page geschaut. Dieses Spiel unterstützt keinen Controller. Da war ich so ein bisschen sauer. Ja, ich wollte mich so ein bisschen zurücklehnen. Ja? Leanback Gaming geht mit Maus und Tastatur halt nicht so gut. Aber wollte einfach ein bisschen puzzeln und das ging jetzt nicht. Und da war ich ein bisschen sauer, hab dann aber schnell begriffen, warum das nicht geht, weil es ein Spiel ist, das wirklich Maus- und Tastatursteuerung benötigt. Man bekommt dann in so einer ganz simplen 2D-Ansicht, ihr werdet Screenshot sehen, wahrscheinlich ist auch das Teaserbild dieses Spiels ein Screenshot. Also in einer ganz simplen 2D Top-Down-Ansicht, man denke an Sokoban, man denke an Baba Is You, sehen wir so eine ganz simplen Level und wir haben eine Spielfigur, die ist mehr oder weniger auch nur ein Stein mit Beinen.
Wie so ein
kleiner Einsiedlerkrebs, habe ich mir gedacht.
Oh, auch schön, ja.
Ah, und das wird uns angezeigt, WASD. Aha. Und bewegen wir diesen Stein mit WASD und erkunden diesen simplen Level und sehen da irgendwie eine orange Struktur, so eine Reihe von Blöcken. Und da wird uns gesagt, streichel die doch mal mit der Maus und tatsächlich können wir den mit der Maus anklicken und indem wir die Maus gedrückt halten, da so eine Linie drüber ziehen. Und wenn wir die da am Ende dieser Linie, dieser Blockreihe enden lassen, dann wird das irgendwie aufgelöst und diese Blockreihe wird eingefärbt und wir unten erscheint eine 1 von 132. Aha, es gilt also diese kleine Aufgabe zu lösen, dass wir irgendwie mit der Maus Haufen von Blöcken streicheln. Noch ist uns nicht ganz so klar, was da die Regeln sind, aber so eskalierend und sehr linear am Beginn des Spiels laufen wir an viel mehr Blockhaufen vorbei und lernen dann so grob die Regeln des Spiels.
Das Tolle ist, was ich sehr genossen habe an diesem Spiel, es gibt nirgendwo so einen Lehrer, so eine Lehrergestalt, die vorbeikommt und sagt so, alles klar, ne? Herzlich willkommen, Tutorial Teil 2 von 250, so funktioniert dieses Spiel. Nee, das ist alles ausprobieren und erschließen und das ist die große Kunst unter anderem dieses Spiels, finde ich, dass die Rätsel, es hat auch, finde ich, ganz gut funktioniert, so aufgebaut sind und auch allmählich dann so expandieren und größer werden, dass man so nach und nach draufkommt, wie es funktionieren könnte. Es gibt dann noch so eine Besonderheit, über die können wir dann noch sprechen, weil man ja nicht fest gebunden ist an die Reihenfolge der Rätsel. Aber das fand ich erstmal ganz kunstvoll. Und da, kleiner Funfact, ne, jetzt wo ich das Wissen ja habe, kann ich es mit den Leuten teilen. Es gab mal ein Tutorial. Es gab mal ein Tutorial in der Entwicklung, ganz lange sogar, war die Idee gewesen, es ein kleines Tutorial einzublenden und genau das zu machen, was wir eigentlich gerade als Abwesenheit gelobt haben. Da gab es eine Szene, in der dieses kleine Figürchen wie so vergraben ist von der Erde und muss mit einer Wischbewegung die Erde von sich wegtragen, damit man quasi schon direkt versteht, alles klar, das ist hier die zentrale Mechanik. Und dann gab es offenbar Feedback von den Testspielerinnen und Spielern, die haben gesagt, Leute, brauchen wir nicht, das ist irritierend, warum soll ich das machen? Ich verstehe schon, wie das funktionieren soll, lass den Scheiß. Und er hat das tatsächlich rausgelöscht. Und das fand ich interessant, dass quasi der Creator, der Gott dieser Welt, erst dachte, ein Tutorial wäre gar nicht so übel, aber es funktioniert auch.
Es hat seinen Reiz, wenn man auf Tutorials verzichtet.
Ja.
Ich mag auch wirklich sehr gern dieses Jonathan Blow-Spiel The Witness, was sehr ähnlich funktioniert. Da werden dir immer weiter eskalierende Puzzles von einem gewissen Typ, das sind da eher so in einem Schachbrett Grid gibt es dann Linien zu ziehen von A nach B und es gibt in diesem Spiel unglaublich viele Regeln, die man da beachten muss, signalisiert durch verschiedene Markierungen der Schachbrett einzelnen Felder. Und das ist so der Kerninhalt von The Witness. Das ist die grundlegende Spielidee. Die wird unglaublich vielfältig ausgeführt und es wird zu keiner Zeit irgendwie auch nur ein Wort verloren. Du bringst das dir selber bei. Da stehen eskalierende Puzzle ist direkt nebeneinander, so ganz offensichtlich, so nach dem Motto, hier, guck mal, ob du diese 9 oder 8 hintereinander schaffst und wenn du die alle schaffst, dann hast du schon begriffen, wie die Regeln sind. Und das ist so simpel, dass du die Regeln dann schon nicht fehlinterpretieren kannst. Und das ist echt geiles Game Design, weil jede Erkenntnis, jeder Schritt nach vorn, den hast du dir 100% selbst verdient. Keine Stutzräder, von Anfang an nicht. Das fühlt sich richtig gut an. Gleiches Spielgefühl derzeit beim Indie Metroidvania Animal Well, das ich gerade spiele, wo ich mir aber tatsächlich hier und da fast noch einen kleinen Hinweis gewünscht hätte, weil ich da gerade ziemlich verloren bin. Kleiner Spoiler. Aber es ist so gut, wenn dir ein Spiel nichts mitgibt, keinerlei irgendwie Unterstützung. Da fühlt sich wirklich auch der kleinste Schritt wie hochverdient an. Ich stehe auf dieses Gefühl.
Das ist ja super lustig. Ich erlebe es nämlich auch gerade in so einem Spiel, aber ganz anderes, und zwar Hellblade 2. Da gibt es kein Interface und es gibt kein Tutorial und da lernst du den Kampf zum Beispiel auch im Kampf und die Stimmen in deinem Kopf sagen dir indirekt Hinweise, wie du dich zu verhalten hast, aber es gibt dort auch kein klassisches Tutorial. Das finde ich auch ganz toll. Übrigens, The Witness, nur am Rande, will jetzt hier nicht zu weit wegtreiben, aber es fiel mir gerade ein, das hatte ich schon lange vergessen, wieder nicht mehr dran gedacht. Ich habe nie The Witness gespielt, außer im Rahmen, und jetzt ganz kurze Anekdote, dafür müssen wir uns kurz Zeit nehmen.
Klar.
Da werden jetzt die Leute da draußen, ich weiß es schon, wieder mit dem Kopfschütteln sagen, ach je, was hat er denn da wieder gemacht? Ich habe teilgenommen an einem archäologischen Survey in der Welt von The Witness. Und das war richtig geil, das muss ich kurz erzählen. Das war damals, als Arctic Gaming so ein ganz neues Ding war. Ne? Wir erinnern uns alle, die Verbindung aus Archäologie und Videospiele, so ein kleiner Hype innerhalb der Geisteswissenschaften, als Archäologen auf die Idee kamen, wir können doch unsere archäologische Forschung auf Videospiele übertragen. Ich war da völlig begeistert mit dabei. Und die haben dann veranstaltet, international, eine eine Begehung in der Welt von The Witness. Und jetzt fragt man sich, was suchen denn Archäologen in der Welt von The Witness? Und ich kann es euch sagen, Ruinen. Denn das ist so eine Welt, das ist so eine relativ offene Welt, und da kann man so rumlaufen, dann die einzelnen Rätselchen finden und die dann auch lösen. Und oh Gottes Willen, das ist übrigens nicht mein Magen, falls ihr da draußen das hört. Hier ist gerade eine Baustelle vom Haus. Ich hoffe, man hört es nicht zu sehr. Und in dieser Spielwelt sind Ruinen versammelt. Und unsere Aufgabe war es dann, wir waren alle zusammengeschaltet über Discord und haben alle quasi zeitgleich gespielt und ein Spielleiter hat sein Spiel für uns gestreamt. Wir haben dann uns die Ruinen angeguckt und wirklich wie bei einer archäologischen Begehung standen wir dann um diese Ruinen herum, haben die dann beschrieben, versucht zu erklären, was könnte das sein, was stand hier früher mal. Also war jetzt nicht so zielführend, aber es war wie so eine kleine, ne, schöne, so Geistesaufgabe für uns, hat viel Spaß gemacht. Naja.
Ja.
Ja, musst du auch nicht kommentieren, ist auch vollkommen in Ordnung.
Schade, dass du es halt nicht gespielt hast, aber vielleicht ist es auch nicht ganz deins.
Nee,
ja. Um jetzt mal zurück zu Lynelith zu kommen, ich wollte jetzt eigentlich den Staffelstab an dich übergeben.
Ach so, ja,
und
ja, bitte.
Dir so ein bisschen, dich ein bisschen weiter erklären lassen,
ja, gerne.
Welches prinzipielle Rätselprinzip sich denn da
offenbart. Oh Gott, das Schwierige muss ich erklären. Also, das ist tatsächlich eigentlich ganz faszinierend. Man hatte verschiedene, ich nenne es jetzt einfach mal, weil ich so für mich so aufgefüllt habe im Kopf, Gesteinsformationen. Das sind so Gesteinsfelderchen, die bestehen aus diesen einzelnen Gesteinskacheln, so kleine Viereckchen, Quadrate. Und die haben ganz unterschiedliche Formen. Das können so ganz irre Rechtecke sein, buchstabenförmig, das sind ganz unterschiedliche Strukturen und unsere Aufgabe ist es, diese Strukturen zu lösen. Und wie funktioniert das? Eigentlich ganz einfach, man muss an irgendeinem äußeren Rand, die sind oft vorgegeben und erkennbar, beginnen mit der Maus einen Pfad zu ziehen, der dann zum anderen Ende dieser Struktur führt. Also einmal quasi die Struktur mit dem Pfad, den man Kachel für Kachel zieht, zu durchqueren. Das ist erstmal ganz einfach, aber es wird dann ganz schnell schwieriger, indem diese Gesteinsstrukturen, sage ich mal, uns Bedingungen vorgeben. Dann gibt es zum Beispiel innerhalb dieser Strukturen Kacheln, da steht dann eine Zahl und die Zahl gibt an, wie oft man mit dem Pfad diese Kachel berühren darf.
Also kleine Punkte an den Kreuzungen markieren, wie viele Kacheln man sozusagen benutzen darf an diesen Kreuzungspunkten.
Ja, aber das ist doch dasselbe, was ich gesagt habe.
Also mehr, 1 bis 4 Punkte sind keine Zahlen, da bin ich jetzt ein bisschen anal, aber oh, okay, das stimmt schon, also, ja. Es gibt limitierende Faktoren.
Gut, dass du mich das erklären lässt, wenn dir ach, so wichtig ist.
Der alte Klugscheißer schlägt schon wieder durch.
Naja, also jedenfalls, das ist etwa das Prinzip und dann eskaliert das natürlich noch weiter in verschiedene Richtungen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon diese eine oder andere,
Nee.
Genau, also es gibt dann noch Kniffe, dann wird das nochmal ein bisschen aufgebrochen und erweitert, aber das ist die Spielidee.
Ich fand es ganz witzig, das war wirklich eine der Sachen, die man für sich rausfinden muss, ist, dass man sozusagen für seine Linie, die man da zieht, ist auch ein bisschen im Titel drin, Linelith, dass man da einen Anfang und ein Ende braucht. Man braucht also eine Kachel, die an 3 Seiten Leerraum hat, so ein Zipfel sozusagen, von dem man aus startet und man muss auch irgendwie in dem Zipfel enden. Da gibt es auch teilweise so Steinfelder, die haben 5, 6, 7 Zipfel. Da ist auch wirklich eine kleine Puzzleaufgabe rauszufinden, welchen Zipfel man nimmt, um anzufangen, um dann all diese Bedingungen zu lösen, zu erfüllen, um dann eben das zu lösen. Ist auch echt nett gemacht, wenn man eben es falsch macht. Da gibt es so ein Geräusch und dann blinkt auch irgendwas rot, was nicht erfüllt ist. Beispielsweise man hat kein Ende für seine Linie gefunden oder man hat einen der Punkte ignoriert, der irgendwie eine Vorgabe gibt. Hier musst du lang, hier fehlt noch irgendwie eine benutzte Kachel oder hier bist du mit zu vielen benutzten Kacheln an dieser Kreuzung vorbeigeschwuppt. Das fand ich sehr angenehm. Das hat sich mir alles erklärt. Es wurde zunehmend schwieriger. Es ist auch so räumlich so aufgeteilt. Am Anfang geht man sozusagen einen begrenzten Gang entlang, wo dir das Spiel praktisch noch in immer eine Iteration mehr. Hier wird es ein bisschen komplexer. Hier wird dir gezeigt, oh, du kannst auch verschiedene Anfänge und Enden nehmen und sowas. Oh, guck mal hier die Punkte, die könnten wichtig sein. Wird dir das so ein bisschen beigebracht, ohne dass jemand mit dir redet? Und dann öffnet sich das alles ein bisschen. Kannst du nach oben gehen oder nach rechts. Später kannst du sogar sowas wie Abkürzungen freischalten und so ein bisschen zurückgehen, vielleicht zu unbenutzten Puzzles oder dich einfach nochmal im Level genauer umschauen, weil da sind ja hier und da Sachen versteckt. Das fand ich sehr angenehm. Und ganz wunderbar ist dieser zentrale Counter unten links. X von 132 und ich spiele und ich löse Puzzles und es geht ja mit WASD und mit der Maus geht das super leicht von der Hand. Und ich dachte mir, geil. Es läuft, Hälfte schon geschafft, geil, ich bin schon bei 80, super, langsam wird's knapp, wo sind denn, also dazu kommen wir später noch, aber dieses Gefühl voranzukommen, diesen Fortschrittscounter zu haben, ein gutes Gefühl dafür, wie weit man ist und dass dieses Spiel auch so, das ist ein Klacks, Mann, das ist beherrschbar, das schafft man in einer guten Zeit, das schaltet man an und spielt's durch, das war ein geiles Gefühl, ich hab's gefühlt, ja, in einer Stunde durchgespielt, jetzt sagt Steam 80 Minuten, ne, seltsam. Ja.
Also, ich muss auch
wie lange hast du gebraucht?
Oh, ich hab's nicht durchgespielt.
Was?
Ja, da kommen wir dann dazu.
Wuff.
Was?
Ich verbelle dich gerade, ganz aufgeregt.
Ich habe das nicht durchgespielt, weil ich dann irgendwann beim Spielen gemerkt habe, okay, es ödet mich an, weil das ist so eine Art von Rätselspiel, die spielt man nur für die eigene intellektuelle Aufgeilung, um sich quasi selbst vor Augen zu führen, wie geil man ist. Und was ich damit meine ist, ich löse zum Beispiel super gerne Kreuzworträtsel. Warum? Weil das ist so ein Spiel, da lerne ich auch was bei. Da habe ich das Gefühl, alles klar, Hauptstadt von Frankreich, lange nicht mehr drüber nachgedacht, wieder gelernt, Paris, toll. Ne? Solche Lernmomente hat man beim Kreuzworträtsel oder auch, wenn ich bei anderen Spielen überlege, wenn ich Rätsel lösen muss, dann sind das oft Rätsel, die mir neuen Zugang zu der Spielwelt geben oder die mir etwas verraten. Zum Beispiel, wenn Linelith ein Spiel wäre, in dessen Rätseln ich mehr über diese Krebsspielfigur gelernt hätte, dann wäre es was gewesen, wo ich mir gedacht hätte, okay, emotional, das kriegt mich, das interessiert mich, dafür löse ich die Rätsel. Aber nur die Rätsel zu lösen, des Rätsellösens willen, das sehe ich nicht ein. Ich habe das so lange gespielt, bis ich begriffen habe, wie es funktioniert. Und dann habe ich mir gedacht, nee, also die Lebenszeit, die ist mir zu schade dafür. Das ist nichts von Rätselart, das
geil.
Mich reizt.
Tom, wir sind so herrlich unterschiedlich.
Das ist wirklich
das
so.
Ist abgefahren.
Ja, voll.
Weil für mich ist es das absolute Crack gewesen. Ja. Das war eine Dopamindusche vor dem Herrn. 80 Minuten Wohlfühlen. Ey, so viel Spaß habe ich selten, wenn ich irgendwie einen Film anschaue oder sowas. Das war einfach nur geil, ja. Selbstbestätigung, ich bin so schlau. Ja. Ja. Diese wunderbar sinnlose Aufgabe, eine völlig willkürliche Rätselmechanik zu lernen, zu verinnerlichen und immer wieder neu auszuführen in ansteigender Schwierigkeit und damit irgendwie eine Selbstbestätigung zu finden. Großer Gott, du wirst The Witness hassen. Witness verachten.
Aber da habe ich, hab ich ja auch schon so ein bisschen Einblick bekommen, wie dieses Spiel, meine damalige Freundin hat das auch also bis zum Umfallen gespielt. Das war ganz faszinierend zu beobachten. Ich glaube, das ist ein bisschen anders, weil man da in dieser Spielwelt unterwegs ist, die auch wie wie gesagt, archäologischer Survey,
ja,
die wirkt so,
mehr,
als hat die ein bisschen mehr Tiefe. Und hier, das ist schon sehr mechanisch. Und ich muss auch sagen, es gibt trotzdem aber eine Sache, die hat mir richtig gut gefallen. Und die da habe ich auch an mir selbst so ein bisschen beobachtet und überlegt, warum ich das so faszinierend finde, dass man diese Spielfigur ja als Repräsentation im Spiel hat. Die wird für die Rätsel dann natürlich auch nochmal relevant. Aber man hätte ja auch über große Teile des Spiels, vor allem zu Beginn sagen können, theoretisch jetzt erstmal, alles klar, wir haben ja einfach Bildschirme, auf denen sind die Rätsel und wenn du eins gelöst hast, kommt der nächste Bildschirm, du löst das nächste Rätsel. Aber du hast hier diese kleine Repräsentation, wir haben es auch schon so beide, finde ich faszinierenderweise, aufgefüllt direkt mit Leben, Flusskrebs, ne, Steinkäfer, wir haben das direkt mit Leben gefüllt, die kleine Repräsentation in der Spielwelt. Und das fand ich richtig toll und faszinierend, weil das ist so, du hast es auch schon am Rande erwähnt, eine Repräsentation des eigenen Spielfortschritts. Man erschließt so langsam den Raum, man hat so einen Raumgewinn, weil man so ganz langsam so sich durcharbeitet durch diese Welt und dann auch diese Freiheit hat zu sagen, du, auf diesen Gesteinsblock hier habe ich gerade gar keinen Bock. Ich gehe einfach zum nächsten und schaue mir das mal an. Ich habe dann auch mal so Späße gemacht, wie das gefühlte Tutorialgebiet zu Beginn einfach irgendwann mal quasi zu skippen und zu sagen, ich laufe jetzt mal in den nächsten Bereich und guck mal, ob das überhaupt erlaubt ist. Und habe ich gesehen, ja klar, das ist erlaubt und habe dann aber auch natürlich gemerkt, mir fehlen jetzt hier gerade so ein bisschen Regelverständnisse, die ich offenbar in den Rätseln davor gelernt hätte und dann bin ich wieder zurückgelaufen. Und das fand ich ganz toll, dass diese Repräsentation in der Spielwelt, ich kann es mir vorstellen, fast schon vielleicht so eine Nothilfe für den Patrick Trainer war, weil er den dann irgendwie mit einarbeiten wollte in die Rätsel und dann braucht er so einen beweglichen Block. Aber für mich war das auf so einer emotionalen Ebene total ansprechend, weil ich das Gefühl hatte, das ist jetzt mein Figürchen, ne? Und ich habe das Gefühl, mein Fortschritt wird visualisiert durch dieses Durchschreiten der verschiedenen Räume.
Ich weiß auch nicht, was es ist, aber ich habe auch mehr Spaß an solchen Puzzle-Games, wenn die Puzzles in irgendeiner Welt sind.
Ja.
Siehe The Witness, siehe Taylor's Principle 2, was ich so geliebt habe. Irgendwie ist es, weiß ich nicht, es ist ein Videospiel und zu einem Videospiel gehört's, in eine Welt einzutauchen. Ansonsten ist es irgendwie weniger wert, sowas wie Picross für Nintendo DS. Oh Gott, habe ich das geliebt. Gibt's ja wohl auch für die Switch, aber das für DS mit dem Spielprinzip, das wird nie wieder sowas Gutes geben. Das ist zwar auch fantastisch, aber nicht so viel wert für mich. Das ist so dieser Lückenfüller. Das ist wie so diese kleine Zwischenmalze. Das ist eher wie ein Kreuzworträtsel ausfüllen. Praktisch ein digitales Kreuzworträtsel. Dann löse ich halt ein Picross-Level. Zack, 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 zack. Hier mal gucken, da mal logisch denken. Du wirst es hassen. Aber am Ende kommt ein schönes Bildchen raus. Das würde dich vielleicht wieder versöhnen. Weiß nicht, ob du diese Spielereihe kennst. Aber das ist halt für mich weniger wert als ein Spiel mit einer Spielwelt, in der Puzzles sind, weil die verhindert auch, dass du aussteigst. Bei Picross bin ich nach einem Level, oftmals in der U-Bahn oder im Bus oder im Flugzeug, klapp ich den zu oder ich spiele halt noch einen, aber da ist der Absprung so einfach. Aber in so immersiv, und wenn es so eine Welt ist wie die von Lineleth, die absolut primitiv aussieht, ja, wie mit einem RPG-Maker zusammengeklickt in 10 Minuten, ja, also wirklich, das ist technisch überhaupt nichts Besonderes. Das trotzdem reicht das, dass es mich an der Stange hält und ich das am Stück durchspiele.
Das ist ja faszinierend, dann kann ich mir vorstellen, warst du auch großer Fan, das war ja auch mal so ein Hype irgendwie von diesen Zahlenrätsel spielen, wie so wie ist das? Ist das jetzt, darf ich nicht? Sudoku. Sudoku. Das war ja eine Weile sogar richtig Trend vor vielen Jahren. Da liefen ja Leute mit diesen Sudoku-Büchchen da draußen in der Welt herum. Das kann ich mir vorstellen, hat dich dann auch gereizt, oder?
Also nicht so sehr. Ich habe diese Nonogramme, das, was worauf Picross basiert, das mochte ich mehr. Aber manchmal bin ich in der angeregten Laune, mir auf Cracking the Cryptic bei YouTube ein einstündiges Video anzuschauen, wie absolute Rätselprofis, zwei Mann machen diesen YouTube-Kanal, unfassbar schwere Sudoku mit 1000 Spezialregeln lösen. Und es ist einfach ein Genuss, deren logischer diesem Gedankenprozess zu folgen, wie sie sich aus diesen Rahmenbedingungen von vielleicht zwei Zahlen, und ansonsten ist das Sudoku-Feld komplett leer und dazu gibt es noch ein paar Spezialregeln und vielleicht eine komische Linie und eingefärbte Kästchen, wie sie sich da rausarbeiten, wie dieses Rätsel zu lösen ist. Und das ist der Hammer. Ich kann selber nicht,
ja.
Aber ich finde, auf dieser Reise mitgenommen zu werden, ist unfassbar anregend. Die sind während der Covid-Phase unglaublich groß geworden, weil es irgendwie genau das Richtige war, halt um eine Stunde Zeit totzuschlagen und viele Leute hockten zu Hause und haben mit diesen Puzzles wirklich Spaß gehabt. Ich habe mich hier und da auch mal an diesen Spezial-Sudokus versucht. Die bieten da Apps an und alle, die auf den YouTube-Kanal reinkommen, die kann man auch direkt anklicken und selber versuchen. überschreitet mich, da bin ich nicht erfahren genug. So, so Puzzles lösen auf hohem Niveau, gerade bei Sudoku, hat sehr viel mit Erfahrung zu tun und eine Mustererkennung, und das ist bei mir nicht so der Fall. Aber dieser Bereich des Rätsellösens und so weiter, das finde ich, da bin ich großer Freund davon. Da stehe ich mit Begeisterung an den Zuschauerrängen, ja, und bin immer noch hellwach und aufgeregt, wo ein Dom Shot schon nach 10 Minuten ja, selig entschlummert.
Beziehungsweise, um das nur abzuschließen, wir stehen quasi in benachbarten Fanblöcken, weil mein Fanblock wäre dann Wordle. Das hat mich nämlich vollkommen erobert. Das ist im Grunde Hangman, ne? Hier Galgenmann, wie das Spiel heißt, mit Worten, dass du das Wort erraten musst, du hast eine feste Anzahl von Versuchen, du startest erstmal komplett blind und bekommst dann bei deinen Worteingaben Hinweise wie, dieser Buchstabe ist auf jeden Fall im Lösungswort, nur an einer anderen Stelle, dieser Buchstabe ist nicht enthalten und dieser Buchstabe ist an dieser Stelle genau richtig getippt. Und so auf Worte zu kommen, das fand ich geil. Das habe ich lange immer gerne gespielt, kann man auch online spielen, aber mit Zahlen, weißt du, und dann hier bei Lindith, um wieder darauf zurückzukommen, wenn das so abstrakt ist mit hier Wege zeichnen. Das
ist eher topografische Rätsel, ne? Ja, sowas ich habe hier x mögliche Anfänge, ich habe dann x minus 1 mögliche Enden für meine Linie. Ich habe hier diese Felder, die ich alle, hier muss ich mit zwei Linien teilen vorbei an dieser Kreuzung. Hier darf ich bloß über Eck das mit einer Linie kreuzen und so weiter. Und dann muss man das rausfinden. Und das ist teilweise ein bisschen frustrierend. Und es gab eins oben rechts, das hat sehr viele Doppelpunkte in der Mitte. Falls es jemand kennt, der weiß jetzt vielleicht Bescheid. Da habe ich lange überlegt und war wirklich frustriert. Das war das Rätsel 132, das war das Letzte, was mir noch fehlte, und da war ich kurz vorm Heulen, weil ich wollte noch so schnell sein und so schlau, und dann habe ich tatsächlich mir online angucken müssen, wie es geht, und war total enttäuscht. Es ist offensichtlich, also gefühlt genauso habe ich es schon 1000 Mal probiert, aber der Teufel lag im Detail.
Wenn ich darf, wir können es ja rauszensieren, falls es dir unangenehm ist, aber ich möchte noch kurz, weil es so schön dazu passt, vorlesen, mit welcher Nachricht du dich bei mir gemeldet hast, gestern um 14.08 Uhr bei Skype, da hast du geschrieben, ich zitiere wörtlich.
Ja, sehr gern.
Alle gelöst, Ausführungszeichen. Ich bin so schlau, schlau, schlau. Zitat Ende. Das ist einfach, habe ich mich gefreut. Das fand ich.
Wirklich, gut. Ich bin ein fucking Schlaumeier, und das ist ein Spiel, das diesen Hirnbestandteil streichelt und auf eine gewisse Cleverness hat. Und das ist das Schöne an Lindith. Es sind ja nicht nur eskalierende topografische Linienzeichen-Puzzle auf irgendwelche Steinhaufen. Es gibt immer wieder neue kleine Kniffe. Ne? Ich habe erwähnt, dass es so ein bisschen aussieht wie Sokoban, und tatsächlich findet man auch irgendwann eine lose Steine, die es dann durch die Gegend zu schieben gilt, um sozusagen Steinhaufen überhaupt erstmal zu lösbaren Puzzles zu machen. Und so viel will ich jetzt schon mal vorwegnehmen, danach machen wir vielleicht einen Spoilerteil gegen Ende der Aufnahme. Irgendwann gibt es auch das Aha-Erlebnis, und das ist schön, dass deine eigene Spielfigur ja auch so ein Teil des Puzzles sein kann. Wenn man dann nämlich auf Steinhaufen stößt, die genau dieselbe Steinstruktur haben wie deine Spielfigur, da wird auch, ne, dann denkst du logischerweise, okay, probiere ich das mal aus, und yes, geht, das ist nice. Und so, ne, ich finde, Puzzlespiele haben immer so diesen, das habe ich auch anderswo, ich glaube bei The Talos Principle mal bemerkt, Puzzlespiele sind so wie eine Sprache lernen. Du lernst irgendwas verstehen und lesen, und je mehr du davon verinnerlicht hast, da blickst du dann auch auf alles, was du bis jetzt gesehen hast, mit neuen Augen. Du hast plötzlich einen anderen Kontext, und dir wird plötzlich klar, ach, darum handelt es sich, und oh, das geht hier, und plötzlich kannst du auch zum Beispiel, und das macht Lindith auch ganz toll, an den Anfang des Spiels zurückgehen, und du siehst plötzlich andere Dinge. The Witness macht das auch ganz großartig. Wenn du das Spiel lange gespielt hast, nimmst du es völlig anders wahr, und das ist eine ganz großartige Erfahrung. Das ist Lernen. Das ist zwar zielloses Lernen, das ist Lernen, das hat keinen Kontext, wie du ihn dir wünschst, ne? Es bringt dir nichts über die Welt bei, es ist einfach nur zum Spaß am Lernen. Diese Lernerfahrung, die ich da gemacht habe in Lindith, die wird mich im Leben nicht weiterbringen. Und das ist reiner Selbstzweck. Das ist auch schon ziemlich hedonistisch eigentlich. Aber ich stehe sowas von drauf. Und das macht dieses Spiel ganz hervorragend. Von Anfang bis zum Ende gibt's ja immer wieder kleine Aha-Elemente, und dann endet es, bevor es langweilig wird oder repetitiv. Und das ist, hat ich einen Spaß. 98% positiv bei Steam sind noch zu wenig.
Ja, ich, apropos wenig, gutes Stichwort, ich fand es erstaunlich, 2,99 €, klar, das ist jetzt ein Rätselspiel, ne, ist jetzt, wenn man es anguckt, jetzt inszenatorisch und was weiß ich nicht, allzu beeindruckend, aber wenn ich mir vorstelle, ein halbes Jahr lang denkst du dir da Rätsel aus und nochmal zurück zu dieser Entwicklungschronologie, das ist echt beeindruckend, wie oft der drüber nachgedacht hat, wie das Spiel aussehen soll, sich Rätsel ausgedacht hat, all das und dann am Ende zu sagen, ist sicherlich ein kluger Preis, weil das dann sicherlich auch dazu beigetragen hat, dass viele Leute das sich gekauft haben, aber mir würde das Herz zerbrechen, wenn ich mir so ein Spiel ausdenke und dann sage, okay Leute, 2,99 €, das ist ein halber Döner. Hier bitte, halbes Jahr Arbeit. Ich finde es krass.
Ich finde es genau richtig, weil es die Hemmschwelle ist gering und es ist halt bloß so, was meine ich, schlaue Leute wahrscheinlich unter einer Stunde, Deppen wie ich, 80 Minuten, also Dom, unendlich.
Hallo, aber aus Desinteresse möchte ich festhalten.
Natürlich. Also das ist ein guter Preis für das Maß des Spiels und das Spiel ist auch so eine tolle, in seinem Format auch so eine tolle kleine Gaming-Zwischenmahlzeit. Es grämt mich fast, dass es hier kein einziges Metacritic-Review gibt, dass das eigentlich bislang mehr oder weniger unter dem Radar geschwebt ist. Ich habe hier und da mal geguckt, ob es groß Spuren hinterlassen hat. Hier und da haben es YouTuber mal gespielt und so weiter und auch durchaus gemocht. Aber es ist der Durchbruch ist dem nicht gelungen. Ich fürchte, wir als Projekt sind auch zu klein. Aber ich bin jedenfalls echt froh mit dem Spiel. Was halt wirklich noch, und da können wir später noch ein bisschen erklären, ein Maß an Doppelbödigkeit und Überraschung und Twists ein bisschen, wo ich wirklich zufrieden bin. Und also daher liebe Roxy Xor unterstrich aus unserem Forum. Danke für den Tipp. Du hast mein Leben bereichert. Ich hatte Spaß.
Apropos Lebensbereicherung, das möchte ich gerne noch loswerden, bevor wir uns wahrscheinlich gleich die Sprache mal anhören. Mhm. Patrick Trainer, für alle, die da jetzt richtig Bock drauf haben, wie ich es mal gesagt habe, der streamt auch mehr oder weniger regelmäßig auf Twitch und auch seine Spielentwicklung. Der sitzt an einem neuen Spiel schon wieder. Ja, wieder ein Rätselspiel offenbar, laut Twitch-Stream-Beschreibung. Und dann spricht er, das finde ich aber ganz interessant, so quasi live bei der Spielentwicklung über Designentscheidungen, die er jetzt gerade vornimmt. Also kann mir vorstellen, da draußen sitzen 1 bis 3 Leute, die genau auf sowas Bock haben. Herzlich willkommen. Einfach Patrick Trainer bei Twitch suchen oder bei Google und dann kommt ihr drauf. Ganz interessant, wenn man Bock auf sowas hat.
Mit AY schreibt man den. Wie Gloria Gaynor.
Trainer, ja. Gut, oder? Ich glaube, so langsam wären wir bereit.
Ja, ich würde von dir gerne noch wissen, bist du bis an die Stellen gekommen, wo das Spiel so ein bisschen einen Twist mit sich bringt? Und warst du da nicht auch angenehm, wenigstens irgendwie milde interessiert?
Also ganz ehrlich, nein. Ich bin da auch so über die Historikerschiene sozusagen draufgekommen. Ich habe nämlich das Spiel erstmal eine ganze Weile gespielt. Ich glaube, also in dem Kontext der Spiellänge, ich glaube, eine Dreiviertelstunde bin ich da schon rumgehangen, so. Aber auch mit Level angucken, also auch viel rumlaufen mit dem Käferchen, ne? Also, und dann habe ich mir gedacht, so, es reicht. Und dann bin ich in die Dokumentation reingegangen von diesem interaktiven Dokument da. Da habe ich nochmal locker genauso viel Zeit drin verbracht und habe mir das alles durchgelesen. Das fand ich hochinteressant. Und über die Dokumentation habe ich dann rausgefunden, deswegen die Historiker-Archivschiene, dass es dann zum Ende hin nochmal so Momente gibt, wo das ganz schön aufgebrochen wird, die Formel. Dachte ich mir, okay, das klingt eigentlich ganz interessant. Dann bin ich wieder ins Spiel rein, habe so ein bisschen weitergespielt und mir gedacht so, nein, so interessant ist es doch nicht. Also, möchte ich nicht. Aber ich habe davon gelesen, sage ich mal.
Du hast nicht mal diesen Erkenntnisprozess im Spiel gehabt?
Ich glaube, das gibt mir auch nichts. Also,
schade. Das ist aber gut. Das ist okay. Ich bin nicht du bist nicht ich. Es ist schön, wie wir uns unterscheiden. Und das Einzige ist halt, ne, ist auch ein bisschen egoistischer, diese Gram, dass der andere nicht die Freude am Kunstobjekt verspürt, die man selber empfindet.
Ah, jetzt aber ist damit ein Kunstobjekt plötzlich. Sehr gut.
Es ist ein Hirnmasturbator.
Ich erinnere beim nächsten Spiel, dass ich gut finde und du nicht, dass wir uns hier geeinigt haben. Das ist dann auch Kunst, okay. Ja, sehr gut. Ich freue mich ja für dich, aber ich glaube, wir haben alle nichts davon, wenn ich mich da durchquäle und dann hier kotze. Deswegen,
Ja, also dann denke ich mal, haben wir jetzt einen wunderbaren Punkt gefunden, um jetzt mal zu hören, was Roxy Xor unterstrich zu dieser Spielempfehlung überhaupt zu sagen hat. Da würde ich sagen, wir haben unsere Sprachnachricht parat, Dom.
Ja, wir gehen rein, oder?
Wir gehen rein und los.
Moin, liebe The Pod Crew. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Zuerst mal freue ich mich, dass ihr euch für Lineleth für euer Wie-findet-ihr-Format entschieden habt. Warum habe ich mich für Lineleth entschieden? Ich bin mehr oder weniger durch Zufall auf das Spiel aufmerksam geworden. Beim Durchscrollen durch YouTube ist mir ein Video vorgeschlagen worden, welches einen Titel hatte, der in etwa wie folgt lautete: Das beste Rätselspiel, welches nur eine Stunde dauert. Damit war ich sofort gecatcht und habe direkt den Steam Store angesteuert. Der Einstieg ins Spiel war aus meiner Sicht nicht wirklich herausragend, aber da das Spiel in nur einer Stunde durchgespielt werden kann, bin ich dran geblieben und es hat sich, zumindest aus meiner Sicht, sowas von gelungen. Das Spiel kommt mit einer sehr schlichten, aber nicht hässlichen Grafik daher. Alles ist sehr gut lesbar und die wenigen spielrelevanten Elemente werden über einige kurze Tutorial-Rätsel, die übrigens komplett ohne Texteinblendung auskommen, sehr gut erklärt. Bei mir hat es ungefähr 15 oder 20 Minuten gedauert, bis ich zufällig darauf gestoßen bin, dass nicht nur die in der Spielwelt gekennzeichneten Rätsel gelöst werden können, sondern dass im Prinzip jedes Element der Spielwelt Teil eines Rätsels ist. Es gibt im Spiel einen größeren Abschnitt mehrerer Rätsel, bei denen die Spielfigur zur Lösungsfindung benötigt wird, also Rätsel, welche die Textur der Spielfigur als Spielfläche nutzen. Nachdem dieser Abschnitt vorbei war, wurde die gleiche Textur zur Umrahmung eines Spielbereichs genutzt und konditioniert, wie ich zu dem Zeitpunkt war, habe ich einfach mal in die Umrahmung geklickt und siehe da, ich konnte Linien in eine Wand der Spielwelt zeichnen. Ab da gab es für mich kein Halten mehr. Jede Fläche wurde von mir angeklickt und auf Lösbarkeit hin untersucht. Und immer, wirklich immer hat es funktioniert. Selbst als ich zum Anfang des Spiels zurückgegangen bin, um dort auch alle Umrandungen zu lösen. Als ich dann noch an einem Abschnitt vorbeikam, der aus einem recht kleinen Teil leeren Hintergrunds umrandet vom Boden bestand und sich auch dieses Stückchen leerer als lösbares Rätsel entpuppte, hat sich mir das Spiel tief ins Herz gegraben. Es gab auch ein oder zwei Rätsel, an denen ich länger als eine Minute gesessen habe, aber um das Lösen der Rätsel ging es mir ab einem gewissen Punkt nicht mehr, zumindest nicht primär. Ich wollte alle Rätsel in der Spielwelt finden. Wollte das Zunicken des Entwicklers spüren, wenn ich wieder ein Element der Spielwelt als Rätsel aufgedeckt habe. Lineliff war für mich eine sehr kompakte, äußerst überraschende und extrem stimulierende Spielerfahrung. In meiner Historie als Spieler gab es immer wieder Spielerlebnisse, deren Erinnerungen an diese ich gerne löschen würde, um sie erneut erleben zu können. Lineliff gehört mit in diese Kategorie.
Ja, da freue ich mich für ihn.
Wie schön der gute Mann auch beschrieben hat, wo der Twist des Spiels liegt. Das gesamte Spiel ist ein Rätsel. Jede Fläche, jede Oberfläche, jede Textur, also jede Kachel dieses Spiels ist Teil eines Rätsels. Am Anfang habe ich auch gesehen, dass der Fußboden teilweise verschiedene Farben hat. Alles ein Rätsel. Die Leere, ne, das spielt alles so in einem schwarzen, im schwarzen Nichts, dieses Spiel. Auch diese Leere, da kann man Linien reinzeichnen. Alle Levelumrandungen und das war toll. Und da wirklich praktisch dieses Spiel zu 100% war mir auch eine Ehrenpflicht. Genauso wie er wollte ich, dass der Entwickler auf mich lächelt. Wie der Lehrer damals, ne, im Bio-Leistungskurs, wo ich mich immer gemeldet habe, ja, mit Unterstützung des anderen Armes, ich bin so schlau, weil ich es doch besser wusste als alle anderen. Da wollte ich, dass der Entwickler mir zunickt und sagt, gut gemacht, Sebastian, alle Punkte, ist eine Eins.
Och, ja, geil. Da Äquivalent, hatte ich glaube ich schon mal erzählt, Lateinunterricht, da habe ich auch bei den Geschichtsreferaten immer aufgestöhnt, wenn Leute was Falsches gesagt haben und bin dann im Nachgang sogar immer noch vor zum Lehrer und habe dann erklärt, was falsch war.
Ach ja.
Also, siebte Klasse oder was? Entschuldigung.
Ja. Also wunderbar. Ich vielen Dank für die Beschreibung nochmal. Du hast wunderbar rausgearbeitet, wo der Reiz liegt, lieber Rücksim. Oh Gott, jetzt habe ich den Namen gerade nicht vor mir. Lieber Freund aus dem Forum. Wo der Twist ist, wo der Reiz am Spiel ist und wie man das halt wunderbar in so etwas über eine Stunde runterspielt. Danke, vielen, vielen, vielen Dank für den Tipp. Und wie schön, dass wir das auch in so einer schönen Mischung gespielt haben.
Ja,
also du und ich.
Ich muss auch sagen, dieser Twist, den man kennenlernt, den kennt man auch aus anderen Spielen, musste auch direkt an eins denken, will ich jetzt aber nicht verraten, weil dann mache ich dieses Spiel den Leuten direkt auch mit kaputt. Das finde ich ist schon nachvollziehbar, dieser Moment, wenn man merkt, alles ist hier ein Rätsel, weil was ja hier eigentlich passiert ist, dass quasi der Rahmen der Spielwelt viel weiter ist, als man eigentlich geglaubt hat, dass man plötzlich mit Dingen interagieren kann, die wir als Spieler, Spielerin traditionell wahrnehmen als einfach notwendige Levelbegrenzung, hier geht's halt einfach nicht weiter. Aber dann festzustellen, das ist Teil des Spiels, das ist eine Faszination, die kann ich komplett nachvollziehen. Ich versuche ein Äquivalent zu finden in anderen Genres, in denen ich häufiger unterwegs bin, fällt mir jetzt spontan nichts ein, aber das ist etwas, das kann ich nachvollziehen. Nur der Weg dahin ist halt einer, der ist für mich steinig und schwer, um einen problematischen Musiker zu zitieren. Das ist halt nichts für mich. Aber Mensch.
Ja, also das Animal Well macht es tatsächlich ein bisschen ähnlich. Das
fand ich auch langweilig, Sebastian, habe ich auch gespielt. Das Dom. Fand ich ganz öde.
Dom, ja, das muss einen doch reinziehen. Das ist eine, oh, das ist eine Aufgabe, eine tolle Knobelei, ein Faszinosum, ein oh, etwas, das es zu erarbeiten gilt. Oh Gott. Dom,
da war ich auch.
Dom,
war
wo froh. Ist der Forscher dran?
Ja, aber weiß ich auch nicht. Genau, das frage ich mich auch. Das verstehe ich dann auch von mir selbst nicht. Da sitze ich davor und denke mir, nee, zum Glück habe ich nichts bezahlt für. Ist im PlayStation-Abo drin. Ja.
Schön, schön, wie unterschiedlich ja, unsere Herangehensweise an Spiele ist, unsere Motivation, die Elemente, wo wir unsere Freude draus ziehen. Freut euch schon mal auf.
Ich stell mir vor, dass du, während du das sagst, so ganz fest den Tisch umklammert hast und wirklich das Holz so durchdrückst vor Wut, aber sagst, therapeutisch sinnvoll, schön, dass wir so unterschiedlich sind.
Nee, wirklich, ich finde das richtig geil, weil es erweitert meinen Horizont. Ich brauche kein Echo-Chamber hier, ja. Keinen Schallraum, in dem bloß meine eigene Idiotie und Selbstgefälligkeit verstärkt wird. Das führt zu nichts. Nicht Konsens. Diskurs, ja.
Ja, so.
Der Diskurs bringt uns voran und es ist immer wieder eine schöne Erinnerung, dass Menschen die Welt nicht sehen wie ich. Und das ist gut so. Das ist alles fein. Danke, Dom,
ja,
dass du hier eine schöne Gegenstimme warst. Das gelangweilte Pendant zum überhypten Sebastian und vielen Dank nochmal für diesen Spielevorschlag. Das hatte ich nicht auf dem Radar, also wirklich gar ja. nicht, überhaupt nicht. Lieber Roxy Xor Unterstrich mit Doppel-Y jetzt auch noch, das kann ich nicht aussprechen. nach wie vor bin ich großer Fan dieses Formats.
Ich auch.
Wenn ihr da nach wie vor so eine Idee habt, so dieses kleine Ding, das könnte unseren Podcastern gefallen, meldet euch im Forum, es gibt ein Thread zu diesem Format, droppt uns den Spieletipp, aber auch gleich eine Aufnahme, wo ihr uns so ein paar Minuten ungefähr in der Länge wie heute erklärt, warum. Schön auch immer, wenn Leute so Tipps abgeben, wie es uns gefällt. Das ist dann auch immer großartig, ein großartiger Spaß. Und danke fürs Mitmachen und ich bin happy.
Ich auch. Möchte auch einen nur noch hinzufügen. Ich finde das auch ganz toll, weil man hier wirklich, ich habe es beim letzten Mal, glaube ich, schon gesagt, Spiele kennenlernt, die man nie auf dem Schirm hätte. Deswegen weiter her mit euren Empfehlungen, ob Rätsel oder nicht. Wir gucken uns das gerne an.
Ja, und ihr lernt uns mit jeder Ausgabe besser kennen.
Ja.
Boah. Eure Zielgenauigkeit wird steigen. Also das war's mit Wie findet ihr Linlith oder Linlith. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für eure fantastische Unterstützung unseres Projekts. Ihr ermöglicht, dass wir halt so geilen Scheiß machen können, dass wir fernab von irgendwelchen SEO-Zielvorgaben, KPIs, die wir erfüllen müssen oder irgendwelcher Trends, denen wir hinterherrennen oder irgendwelcher Publisher-Deals, wo wir jetzt irgendwie 5 Podcasts zum Scheitern verurteilten Spiel XY machen, weil die uns halt irgendwelche Werbekohle zuwerfen. Nichts davon passiert bei uns, ausschließlich wegen euch. Ihr seid dafür verantwortlich. Klopft euch bitte jetzt auf die Schulter und fühlt euch gut. Sehr fein, das habt ihr euch verdient. Wenn es Gesprächsbedarf gibt, meldet euch im weltbesten Spieleforum unter forum.gamespodcast.de. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal.
Ja, und? Weißt du, was jetzt der geile Twist wäre, Sebastian? Das wäre das Äquivalent zu die Spielwelt ist Teil des Spiels, also die Begrenzung. Mhm. Wenn jetzt nach der Abmoderation ein Sonntagscast direkt weitergeht über Rätseldesign. Das wäre doch ein Knaller, oder?
Jetzt hast du ein bisschen Fallhöhe erzeugt, dann lass ihn mal fallen.
Ja, also, die Leute sehen jetzt auf den Player und gucken, es sind aber nur noch 12 Sekunden, das wird ein kurzer Sonntagscast. Aber so ist es, viel Spaß damit.
Ciao, ciao.